Die Hölle, das sind die anderen. Mit diesem zentralen Satz aus seinem Drama »Geschlossene Gesellschaft« hätte Jean-Paul Sartre leicht den Preis als Misanthrop des Jahrhunderts abräumen können. Allerdings nur, wenn man ihn ohne Kontext liest. In Sartres Theaterstück treffen sich drei Tote. Sie haben wenig mehr gemeinsam als ihren Zustand, nämlich mausetot zu sein, und den Wunsch nach Anerkennung und Liebe. Das Ungünstige dabei? Jeder, jede von ihnen erwartet Wertschätzung genau von der Person, die nicht bereit ist, diesen Wunsch zu erfüllen. Die Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit lassen das jeweilige Gegenüber zur ganz persönlichen Hölle werden. Es ist also keine grundsätzliche Ablehnung seines Mitmenschen, die aus dem Diktum des französischen Existenzialisten spricht. Im Gegenteil. Sartre verbrachte einen Großteil seiner Zeit in Pariser Cafés, wo er mit anderen KünstlerInnen und Intellektuellen diskutierte. Was seine Philosophie auf den ersten Blick recht radikal wirken lässt, wenn es um die Frage nach menschlicher Gemeinschaft geht, ist die große Betonung, die er auf die Freiheit jedes einzelnen Menschen legt. In seinem Denken sind wir nicht nur frei, wenn wir es sein wollen, sondern wir sind geradezu verdammt dazu. Um zu verstehen, was er damit meint, lohnt es sich, einen kleinen Abstecher auf unserer Philosophiereise zu machen. Noch ein paar Jahrhunderte weiter in die Vergangenheit und von Paris aus Richtung Osten. In Jena treffen wir dabei im Jahr 1806 auf den noch jungen Georg Friedrich Hegel. Er wird einmal als einer der bedeutendsten Philosophen des deutschen Idealismus gelten. Mit seinen 36 Jahren ist er junger Universitätsdozent und die Tinte unter seinem bis heute bekanntesten Werk »Phänomenologie des Geistes« trocknet gerade, als die Truppen Napoleons in die Stadt ziehen. Hegel ist begeisterter Anhänger der Französischen Revolution und glaubt, im kleinen Feldherrn mit dem großen Expansionsdrang einen Streiter für die richtige Sache zu erkennen. Die Freiheit des Einzelnen ist für Hegel eine entscheidende Größe in seinem Denken. Die Geschichte sollte ihn eines Besseren belehren, was dem Befreier Napoleon anging. Doch unabhängig davon ist in Hegels Schriften die Frage nach dem Subjekt eine zentrale. Eines der Schlagworte, das in keinem noch so kurzen Ausflug in sein Schaffen fehlen darf, ist das der Intersubjektivität. Dieses Konzept besagt, ganz vereinfacht ausgedrückt, anzuerkennen, dass, wenn ich ein geistiges, subjektives Innenleben habe, wohl auch jede andere Person über ein solches verfügen muss. Ja, was denn sonst? Könnte man da fragen. Das ist doch eine banale Erkenntnis. Aus heutiger Sicht mag das stimmen. Aber wie so oft war sie das zum Zeitpunkt ihrer Entstehung ganz und gar nicht. Sie war revolutionär. Ein wirklich eigenes Subjektbewusstsein. Das war über Jahrtausende etwas, das man, wenn überhaupt, nur hochrangigen weißen Männern von entsprechender Herkunft zugestand. Die einfache Landbevölkerung oder Leibeigene waren von so etwas meilenweit entfernt, was insofern ganz praktisch war, als man auf ihre Gefühle und Bedürfnisse faktisch wie moralisch gar keine Rücksicht zu nehmen brauchte. Der überwiegende Teil der Bevölkerung war Verschiebemasse für die Interessen von wenigen. Zwar hatte schon René Descartes mit seinem berühmten Spruch »Ich denke, also bin ich« etwa 150 Jahre vor Hegel dem Subjekt eine relevante Stellung in der Philosophie eingeräumt. Allerdings war sein Ich noch ein deutlich rudimentäreres Konzept, das vor allem als Träger von Erkenntnisfähigkeit definiert war und weniger als das Individuum, als das es Hegel sah. Wenn wir also alle über eine Subjektivität verfügen, liegt die Vermutung nahe, dass diese subjektiven Entitäten auch unterschiedliche Bedürfnisse und Ziele haben. Scheint so, als wäre der Stress damit bereits vorprogrammiert. Im Gegensatz zu seinem britischen Philosophenkollegen Thomas Hobbes leitet Hegel aus der Subjektivität allerdings keinen andauernden Existenzkampf ab, sondern eher einen sozialen Wettbewerb um Anerkennung. Während in Hobbes' Theorie jeder Mensch das Recht hat, nach seinem eigenen Glück zu streben, betont Hegel den strukturellen Part, den es für dieses Streben zu schaffen und zu erreichen gilt. Das Hobbesche Subjekt muss, um selbst zu bestehen, andere dominieren. Der Grundzustand des Menschen ist ein Bellum omnium contra omnes, also ein Krieg aller gegen alle. Hobbes glorifiziert diese Haltung allerdings nicht. Vielmehr ist es seiner Ansicht nach in diesem Urzustand nicht möglich, zivilisatorische Errungenschaften von Landwirtschaft bis Luxusgüterproduktion zu erreichen. Dies gelingt erst, wenn sich die Menschen von diesem Kampf aller gegen alle ablassen und sich in einem Staatswesen zusammenschließen, in dem dieser Kriegszustand durch eine übergeordnete Macht, aus seiner Sicht am besten einem potenten Monarchen, unterdrückt wird. Hegels Vorstellung des Zusammenlebens ist anders und sozialer. Der gegenseitige Respekt ist das prägende Kriterium. Dieser ist keine moralisch anmutende Forderung, sondern begründet sich eben aus dem eingangs erwähnten Umstand, dass der andere Mensch genauso Individuum, genauso mit einer subjektiven Innenansicht ausgestattet ist wie ich selbst. Der Clou an Hegels Definition des Ichs ist, dass es ohne andere Menschen, ohne eine soziale Gemeinschaft nicht denkbar ist. Ganz grundlegend verfügt das hegelsche Subjekt aber auch noch über eine andere wunderbare Eigenschaft. Es ist nicht statisch. Es kann sich selbst ändern. Es ist also im Gegensatz zu leblosen Dingen nicht Spielball der Umstände. Indem ich Entscheidungen treffe, verändere ich mich von einem vorherigen Zustand in einen neuen. Man könnte auch sagen, dass ich durch mein neues Ich mein altes negiere. Das hört sich allerdings dramatischer an, als es ist. Hegel will nicht sagen, dass ich jeden Tag ein komplett neuer Mensch mit gegenteiligen Meinungen zum Vortag bin. Auch meint er nicht, anders als der französische Dichter Arthur Rimbaud, der den Satz prägte, »Ich ist ein anderer«, dass jeder Mensch sich grundsätzlich fremd sei. Stattdessen erlaubt es sein Konzept, das Ich als Prozess zu begreifen. Damit sind wir dann wieder bei Sartre angekommen. Genau dieses Prozesshafte zieht ihn an, weil es das Potenzial zur Veränderung bietet. In seinem Hauptwerk »Das Sein und das Nichts« unterscheidet Sartre zwischen zwei Seinsarten, das »An sich Sein«, L'être en soi und das für sich sein, l'être pour soi. Während das an sich sein auf unbelebte Dinge, zum Beispiel einen Stein, zutrifft, kann nur etwas für sich sein, das ein Bewusstsein besitzt. Die Freiheit des Menschen basiert auf dem Moment, in dem diese beiden Seinsarten aufeinandertreffen. Indem der Mensch den Stein wahrnimmt, sieht oder auch anfasst, wird er zu etwas für ihn. Der Stein bekommt eine Bedeutung. Diese ist nicht in Stein gemeißelt, sondern von demjenigen Part der Begegnung, der ein Bewusstsein hat, abhängig und insofern veränderlich. Ein Stein kann ein Hindernis sein, Kletterobjekt, Kunstgegenstand, Werkzeug, Sinnbild, Zusammensetzung verschiedener Naturmaterialien und so weiter. Alles davon kann je nach Kontext und betrachtender Person zutreffen. In eben dieser Möglichkeit, die umgebende Welt zu sehen, zu verstehen und zu interpretieren, sind wir als Menschen frei. Wir können, dürfen und sollen die Welt hinterfragen und erkunden. Dazu gehören dann auch Zweifeln und Grübeln. Wenn wir nun auf einen anderen Menschen treffen, dann läuft dieser Prozess, den anderen als etwas zu begreifen, auf beiden Seiten ab. Negativ ausgedrückt könnte man auch sagen, sobald ich einer anderen Person begegne, werde ich sie, egal ob bewusst oder unbewusst, in irgendeine Schublade einsortieren. Und mein Gegenüber tut das ebenso. Klingt nicht gerade nach einem wertschätzenden Austausch. Doch tatsächlich sieht Sartre in genau diesen Grenzen, die mir in der Fremdwahrnehmung gesteckt werden, das Potenzial zur Selbsterkenntnis. Gerade weil ich ja in der Lage bin, das Bild, das der andere von mir hat, durch mein Handeln, Verhalten etc. zu widerlegen, kann ich mich der Außeninterpretation immer wieder entziehen und so meine Freiheit realisieren. Der Blick des anderen wird erst dann problematisch oder eben zur besagten Hölle, wenn ich mich von dessen Sichtweise abhängig mache. Wenn ich also mein freies Für-mich-Sein aufgebe und mich verhalte und fühle, als wäre ich nur ein An sich, und da niemand von uns ein Stein sein möchte, der eben nur über ein An sich verfügt, macht uns diese Bewertung durch die anderen solche Angst und öffnet dem Overthinking Tür und Tor. Je mehr ich mich in Denkschleifen hineinarbeite und Runde um Runde auf dem Gedankenkarussell drehe, desto größer die Gefahr, dass ich vergesse, dass ich nicht Spielball der Außeninterpretation, sondern durchaus in der Lage bin, mich dieser zu entziehen. Mit Entziehen ist aber keine Flucht, sondern eben jene Selbsterkenntnis gemeint, von der Sartre spricht. Mich zu hinterfragen, wenn andere dazu Anlass geben, mag sich zunächst wie eine Beeinträchtigung anfühlen. Aber das Grübeln darüber wird mich früher oder später zu einer Erkenntnis bringen. Vom Karussell abzusteigen ist, wenn genug Grübelrunden gedreht wurden, durchaus möglich. Entweder bemerke ich, dass die Außenwahrnehmung ganz oder in Teilen zutrifft und ich etwas ändern möchte. Oder dass sie das nicht tut und ich gut bin, so wie ich bin. Ein erster bedeutender Schritt in Richtung Deep Thinking ist damit gemacht.